Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Ein neues, lebendiges Gebot, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Wir nehmen uns Zeit, um zu verstehen, was das meint eigentlich mit diesem neuen Gebot in uns. Dann den Aspekt, das finstere Licht, das wahre Licht und die Blindheit. Erneut spricht Johannes seine Leser an, diesmal mit Geliebte. Damit wird schon deutlich, um was es im folgenden Abschnitt geht, nämlich um die Liebe unter Christen oder um die Bruderliebe. Zuerst zeigt er die Grundlage dieser Liebe auf. Es handelt sich nicht um etwas Neues, das er bringt. Es ist ein altes Gebot, das Gebot der Liebe. Wir finden dies schon im dritten Buch Mose, wo es heißt, du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und mit diesem Gebot wurde auch das Gebot im fünften Buch Mose verbunden, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Diese beiden Gebote, das Gebot der Nächstenliebe und das Gebot der Liebe zu Gott, war den Juden sehr geläufig, auch in der Zeit, als Jesus lebte. So antwortete ein Schriftgelehrter, als ihn Jesus fragte, der Schriftgelehrte erkundigte sich, wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus fragt ihn, ja, was steht dann im Gesetz? Und jetzt macht dieser Schriftgelehrte etwas ganz Interessantes. Er zählt nicht die 10 Gebote auf, nicht die Reinheitsgebote, sondern er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war also ein altes Gebot, war auch in Israel bekannt. Man verband diese beiden Gebote der Nächstenliebe und der Liebe zu Gott zueinander. Und Paulus zeigt diesen Zusammenhang von Gesetz und Liebe, wenn er den Römern schreibt, seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. So sagt es Paulus. Ganz interessant, dieser Abschnitt, Römer 13, Vers 8 bis 10, wer es notieren will und zu Hause nochmals nachlesen. Und Paulus fasst sogar den Inhalt der Lehre, der Unterweisung, der christlichen Unterweisung zusammen, indem er sagt, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Im Alten Testament wie im Neuen ist das Gebot der Liebe nichts Neues. Und daher schreibt auch Johannes nicht von einem neuen Gebot. Und von ganzem Herzen stimmen wir natürlich dieser Lehre der Bibel zu. Diesem alten Gebot der Liebe. Es ist wirklich wunderbar, dass Gott unsere Liebe möchte und dass Gott möchte, dass wir einander lieben. Was bewegt denn den Menschen mehr als die Liebe? Was bewegt den Menschen mehr als geliebt zu sein? Alles, was man kaufen kann, kann nie Liebe ersetzen. Und wahre Liebe kann nie erkauft, nie erzwungen werden. Auch wenn das viele meinen, sie sind immer wieder enttäuscht. Liebe verleiht dem Menschen wahren Wert. Wir sind uns dessen vielleicht viel zu wenig bewusst, was es bedeutet, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Wir sind uns vielleicht gar nicht bewusst, was das in einem Menschen auslöst, wenn er weiß, ich bin geliebt. Gott weiß es, was das heißt. Und das, was im Leben wirklich Wert hat, kann man nicht erkaufen, kann man nicht erarbeiten. Wir können dieser Überzeugung voll beipflichten, dass das Gebot der Liebe das wichtigste Gebot ist. Und mit Paulus können wir sagen, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Aber wie steht es dann mit dem Vollzug? Wie leben wir dann dieses Gebot? Wenn es an uns ausgelebt wird, sind wir dankbar. Wenn wir geliebt werden, aber wie sieht es denn aus, wenn wir gefragt sind mit der Liebe? Kommen wir da nicht manchmal an Grenzen? Das heißt, wir bejahen das Gesetz Gottes vollkommen, weil wir es gut und richtig finden. Unser Leben deckt sich aber nicht mit dem, was wir befürworten. Und so müssen wir mit Paulus sagen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ein anderes Gesetz zwang ihn dazu, anders zu handeln. Das Gesetz der Sünde, das auch in einem Menschen wirksam sein kann. Und oft leiden wir kläglich unter dieser Kluft von dem, was wir für richtig halten und dem, was wir tatsächlich tun. Und wieder können wir mit Paulus aufschreien, ich elender Mensch, ich elender, unzulänglicher Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todverfallenheit. Johannes schreibt glücklicherweise von einem neuen Gebot. Vielleicht können wir diesem neuen Gebot gerecht werden. Jesus selbst formuliert dieses neue Gebot, obwohl er selber natürlich genau wusste, dass dieses Gebot bereits im Alten Testament begründet ist. Jesus sagt im Johannesevangelium, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, was ist nun neu? Neu ist sicherlich hier die konkrete Aufforderung, so zu lieben, wie Jesus die Jünger liebt. Und wenn wir in Betracht ziehen, dass Jesus sein Leben opferte für seine Jünger und er selber eigentlich die Liebe in Person ist, dann müssen wir wieder sagen, der Anspruch ist sehr hoch. Wie kann ich so lieben, wie Jesus liebt? Und wiederum müssen wir sagen, das schaffen wir erst recht nicht. Das neue Gebot ist eine Verschärfung, eine Konkretisierung, der ich überhaupt nicht mehr nachkomme. Wie soll ich lieben können, wie Jesus das tat und tut? Doch betrachten wir dieses neue Gebot etwas genauer, wie es Johannes im Brief schreibt. Denn er spricht hier von einer neuen Qualität der Bruderliebe. Johannes sagt, das neue Gebot ist wahr in ihm. In Jesus und in euch. Vers 8. Oder man könnte auch sagen, das neue Gebot, oder übersetzen, das neue Gebot ist Wirklichkeit in Jesus und ist Wirklichkeit in euch. Es ist eine Wirklichkeit in eurem Leben drin. Das Gebot steht also nicht außerhalb von mir. Es kommt nicht von außen an mich heran und verlangt von mir etwas, was ich unmöglich erreichen kann. Sondern dieses Gebot ist in uns Wirklichkeit geworden. Das Gebot lebt sozusagen in uns drin, ist in unser Leben aufgenommen, so wie es in Jesus Wirklichkeit ist, der die Liebe schlechthin ist. Also nicht wie Paulus vom Gesetz der Sünde sprach, die ihn beherrschte, sondern nun ist das Gesetz oder das Gebot der Liebe in uns wirksam. Dies hatte Gott auch schon lange vorgesehen. Oder das Gebot, dass das Gebot in uns wirksam wird. In Hesekiel lesen wir: Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischendes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Gott reißt das steinerne Herz aus unserem Leib heraus, das nicht in der Lage ist, seine Gebote zu halten, auch nicht das Gebot der Liebe, und ersetzt das steinerne Herz durch ein fleischendes Herz. Ein sehr schönes Bild. Ich würde sagen, die größte und wichtigste Herztransplantation aller Zeiten, die hier geschieht, die täglich an jedem Menschen durchgeführt werden kann, durch Gottes Hand. Gott führt diese Operation durch, indem er uns einen neuen Geist schenkt. Und so schreibt Paulus: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also die Liebe Gottes ist in uns hineingegossen durch den Heiligen Geist. Also die Liebe Gottes und der Anspruch, dass wir einander lieben sollen, steht nicht außerhalb von uns, sondern es ist in uns alles hineingekommen, dass wir in der Lage sind, das zu leben. Das ist Evangelium. Das ist verändertes Wesen, verändertes Leben, so wie es Gott verstanden hat. Das ist wirklich alles völlig neu. Der Geist Gottes befähigt uns zur Liebe, weil Gottes Liebe in unseren Herzen ist und wohnt durch den Heiligen Geist. Ist die Liebe in deinem Herzen? Hast du schon ein fleischendes Herz bekommen oder ist es immer noch so steinern? Versuchst du mit aller Kraft, das alte Gebot zu halten, aber merkst immer, dass du versagst? Es ist wie wenn man zu einer Operation muss, wenn einem der Arzt sagt, sie müssen operieren, denkt man, ja, muss das sein? Kann man es nicht anders, wenn man so versucht, dies und jenes noch selber zu machen? Aber diese Operation, die kann nur Gott machen. Wir können nicht an einem steinernen Herzen herumfeilen. Nur Gott kann unser Herz verändern. Wir brauchen dieses neue Gebot, welches durch den Heiligen Geist uns zur Liebe befähigt. Und dies wird nur wirksam, wenn du Gott zulässt, dass er an dir eine Herztransplantation durchführt. Die Voraussetzungen sind alle geschaffen in Jesus Christus, von dem es heißt, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Jesus hat bereits alles vorbereitet. Er ist gestorben für uns, damit wir gerettet werden. Jesus rettet dich, indem er deine Sünde ans Kreuz brachte. Und wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wirst du erfahren, dass in dieser finsteren Welt, dass es da echtes Licht gibt. Jesus, der selber sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Durch Jesus wirst du zu einem Menschen, der Licht im Leben hat. Ein Mensch, der in dieser Welt Ziel und Orientierung hat. Ein Mensch, der nicht mehr im Dunkeln tappt und von einer undefinierten Angst durchs Leben gejagt wird. Die Angst wird, je länger man lebt, umso panischer. Wenn man jung ist, noch weniger. Kürzlich gab es einen Artikel über das Problem der 30-Jährigen, dass sie schon in Lebenspanik kommen. Jetzt haben wir 30 Jahre gelebt, was war denn das? Vielleicht noch 30 Jahre und dann ist das Leben vorbei. Auf einmal wird alles so komisch, orientierungslos. Komisch, sinnlos. Aber wer zu Jesus kommt, der kommt ins Licht und bekommt Orientierung und Ziel für das Leben. Und so sagt Paulus zu denen, die Jesus nachfolgen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wirst du nicht ein Kind des Lichts werden und ein fleischendes Herz bekommen, indem die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in dir Raum bekommt? Und der Weg dazu zeigt Petrus, wenn er sagt, ändert euren Sinn, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Wir müssen umkehren, Buße tun, unsere Sünden bekennen. Das ist unsere Sache. Aber dann handelt Gott in seiner Allmacht und er verändert dich grundlegend. Ich wünsche es jedem, der das noch nicht erlebt hat, das zu erleben. Und nun begegnet uns wieder die Stimme derer, die beanspruchen, besonders erleuchtet zu sein. Vers 9, wer sagt oder wer behauptet, im Licht zu sein, das heißt, in diesem wahren Licht, der also von Gott erleuchtet ist. Aber auch wenn er das meint und er seinen Bruder hasst, der ist bis jetzt in der Finsternis. Es ist demnach eine Unmöglichkeit, im wahren Licht zu sein, wenn man dabei seinen Bruder hasst. Wenn wir die vorangehenden Verse richtig verstanden haben, dann begreifen wir, warum dies so ist. Denn wenn die Liebe Gottes in uns wohnt, dann ist das natürliche Resultat, dass wir die Geschwister, die Christen, lieben. Unser Wesen ist verändert. Geschieht das eben nicht, und das sagt Johannes jetzt der Gemeinde, die ja verunsichert ist und manche Irrlehren, wenn das nicht der Fall ist, dann sollt ihr wissen, diese Menschen, mögen sie noch solche Erleuchtungen und Erkenntnisse haben, die vielleicht sehr beeindruckend sind, aber sie hassen die Gläubigen. Sie leben die Liebe nicht, und Johannes sagt dann später noch, was er darunter versteht. Das versteht er ganz konkrete Dinge. Dann sind sie in der Finsternis. Dann wisst ihr, dass diese Menschen nicht auf dem richtigen Weg sind. Und diese Menschen können tief der Überzeugung sein, dass ihre Erfahrung und Erkenntnis echt ist. Und vielleicht sind sie sogar echt. Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts, sagt Paulus. Dieses scheinbare Licht ist aber ein Betrug. In Wirklichkeit ist es nämlich Finsternis. Liebst du deine Geschwister, die Jesus nachfolgen? Oder bist du vielleicht mehr von Hass und Misstrauen bestimmt. Wenn die Schrift vom Bruder spricht, dann meint sie die, welche Jesus nachfolgen. Es handelt sich hier also nicht um alle Menschen, obwohl auch die Schrift von uns erwartet, dass wir diese Liebe auch zu allen Menschen, sie von unserer Liebe teilhaben. Selbstverständlich darf Bruderliebe nicht auf Kosten der Wahrheit gehen. Zuerst kommt die Liebe zum Vater und zu Jesus Christus. Bruderliebe und Liebe zur Wahrheit gehören zusammen. Nur so ist echte Bruderliebe möglich. Ich möchte aber nochmals fragen, liebst du deinen Bruder und deine Schwester? Oder bist du mehr von Hass und von Ablehnung und Abneigung bestimmt? Das ist eine ernste Frage. Und entschuldige deinen Hass nicht einfach mit dem, dass du deinem Bruder voreilig mangelnde Liebe zur Wahrheit unterschiedst. Es kann sein. Aber es kann auch eine Ausrede sein. Wenn du hasserfüllt bist, dann musst du das sehr ernst nehmen. Im Johannesbrief ist die Schlussfolgerung radikal. Der ist noch in der Finsternis. Dann hast du ein Problem, das du sofort in Angriff nehmen solltest. Nimm Seelsorge in Anspruch. Geh zu einem Bruder oder einer Schwester und packe das an. Dein Zustand muss nicht bleiben. Gott will dir helfen, vom Hass zur Liebe zu finden. Und er kann dir helfen, garantiert. Hass ist übrigens etwas ganz Schlimmes. Professor Gates, ein Forscher des Psychologischen Instituts in Washington, hat offenbar festgestellt, dass Hass nicht nur ein verheerendes Seelengift ist, das wäre ein Thema für sich, dass das unsere Seele überhaupt zersetzt, sondern auch ein gefährliches Körpergift erzeugt. Zürnende und hassende Menschen scheiden einen Drüsensaft aus, der in die Atmung und Ausdünstung des Körpers übergeht. Und der Professor hat das experimentell ausprobiert. Er konstruierte eine unterkühlte Glasröhre, in der er den Atem, als ich den Atem niederschlug, hat sich der dann gezeigt in verschiedenen Farben. Zum Beispiel, wenn jemand in seelischer Erregung war, dann, also kummerbeladene Menschen, die hatten einen grauen Stoff, hat sich da niedergelegt. Bei Hass, Menschen, die gehasst hatten, schlug sich ein brauner Stoff nieder. Jetzt nahm er diesen Farbstoff, also diesen Hassstoff, und er spritzte diesen in ein Versuchstierchen, und zwar war das ein Meerschweinchen. Und binnen wenigen Minuten soll eines dieser Meerschweinchen ums Leben gekommen sein. Und er sagt, mit dem Gift, dass eine Stunde Hass im Körper erzeugt, soll man sogar einen Menschen töten können. Hass ist in jeder Beziehung etwas Gefährliches. Und wenn uns einen Bruder liebt, in dem bleibt das Licht. Hier ist wiederum typisch, die wahren Gläubigen weisen sich durch ihr Leben aus und nicht durch ihre Behauptungen. Nicht durch besondere Erfahrungen, mit denen sie irgendwie die Gläubigen verunsichern, sondern durch ihr Leben wird es greifbar und sichtbar. Und durch den, der seinen Bruder liebt, kommt niemand zur Fall. Er gibt keinen Anstoß, dass ein Bruder zu Fall kommt. Hier wird ein Wort verwendet, das Skandalon heißt. Erinnert uns an das Wort Skandal. Dieses Wort wurde aber oft gebraucht, um den Teil einer Falle zu beschreiben, die das Zuschnappen auslöst. Also nehmen wir eine Mausefalle, stellen wir uns die mal vor, und dort, wo das Stück Käse liegt, und wenn die Maus diesen Käse greift, das ist das Skandalon. Das löst dann entweder das aus, dass sie voll zuschnappt, bei einer, wo die Maus dann lebendig gefangen wird, oder die Maus erschlagen wird. Also dieses Skandalon. Jesus bezeichnet auch Petrus als einen solchen Skandalon, als Petrus ihn bewegen wollte, dass er sich nicht kreuzigen lasse. Wer jetzt aber seinen Bruder liebt, in dem ist nichts, das den anderen zu Fall bringen könnte. Die Liebe zum Bruder lässt nicht zu, dass er irgendwo im Leben seinem Bruder eine Falle stellt, die ihm Nachteile bringen könnte. Sondern die Liebe sucht das Gute, das was vorwärts bringt, nicht das Zerstörerische. Also in dem, der seinen Bruder liebt, der ist im Licht und in ihm ist kein Anstoß zum Fall. An dem wird kein Bruder zu Fall kommen, weil er ihm eine Falle gestellt hat. Vielleicht können wir in diesem Zusammenhang auch das Wort sehen, die Liebe deckt der Sündenmenge. Die Liebe sucht nicht, den anderen einfach zu Fall zu bringen. Liebst du deinen Bruder und deine Schwester? Selbst ein Gegner der Christen stellt, wenn auch spöttisch, fest, das ist so anfangs 2. Jahrhundert, dass sich die Christen untereinander lieben. Er sagt, an geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon, fast ehe sie sich noch kennen. Das fand er was Komisches, hat er spöttisch gesagt. Diese Christen, sie haben Zeichen, an den Zeichen erkennen sie sich und dann lieben sie sich. Wie kann man auch? Ja, wie kann man auch? Natürlich kann man. Weil die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist. Und weil wir, wenn wir Christen treffen, die Jesus lieben, sofort eine Verbindung da ist. Das ist ein Geheimnis. Das soll uns wirklich auszeichnen, die Liebe untereinander. Und vielleicht schwellt in dir ein Hass gegen einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, der schon länger anhält. In diesem Fall gibt es nur eins, auf diesen Bruder zugehen oder die Schwester, um sich zu versöhnen. Vielleicht auch mal selber in sich hineinzugehen und fragen den Herrn, was ist mit mir? Wo muss ich ansetzen? Hilf mir. Es hat keinen Wert, das aufzuschieben und vielleicht zu warten, bis der andere kommt. Vielleicht weiß der andere vielleicht gar nichts von dieser Einstellung. Es kann sogar sein, dass der andere dich liebt, obwohl du ihn nicht liebst. Es gibt die verrücktesten Konstruktionen in den Beziehungen. Ich weiß, es ist nicht einfach und diese Dinge gehen uns auch an die Substanz. Aber es zieht sich für Menschen, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen wollen, dass sie, wenn es immer möglich ist, bereinigte Beziehungen haben, in Liebe einander begegnen. Denken wir an die Warnung des Paulus, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das zeigt doch schon, dass unter den ersten Christen die Liebe nicht immer hochgehalten wurde, sonst hätte Paulus das nicht schreiben müssen. Zumal gerade auch in den Briefen inständig zur Bruderliebe angehalten wird, wenn das selbstverständlich gewesen wäre, auch bei den ersten Christen, wenn sie das einfach problemlos gelebt hätten, dann hätte man ja nur immer Rühmendes über die Bruderliebe, würde man lesen. Wunderbar, wie ihr euch liebt. Aber wir lesen viel Ermahnendes, haltet an der Bruderliebe fest. Ich weiß auch, dass es unversöhnliche Menschen gibt. Da kann man wirklich leider nicht viel machen. Und wer nicht bereit zur Versöhnung ist, den muss man lassen, man kann es nicht ändern. Wer aber liebt und erfüllt ist von der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in uns wohnt, so wird er auch bereit zur Vergebung sein. In Ephesern sagt Paulus, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Seid untereinander freundlich und herzlich. Nochmal spricht Johannes von denen im Vers 11, denen die Brüder, die ihre Brüder hassen. Er stellt abermals deutlich fest, sie leben in der Finsternis. Wer seinen Bruder hasst, der weiß nicht einmal, wo er hingeht. Der ist orientierungslos, ziellos im Leben. Die Finsternis hat seine Augen verblendet und oft ist er sich dessen nicht einmal selber bewusst. Ich fasse zusammen. Ein neues Gebot ist in uns. Eigentlich ist das Gebot alt. Schon im Alten Testament immer ist Gott ein Gott der Liebe und immer wünscht Gott, dass wir ihn lieben und dass wir unseren Nächsten lieben. Das alte Gebot. Das Neue dieses Gebotes ist, dass dieses Gebot in uns Wirklichkeit geworden ist durch die Veränderung durch Jesus Christus. Und da können wir machen, was wir wollen. Da können wir an unserem Stein ein Herzen herumfeilen und pickeln, wie wir wollen. Das wird nie weich, nur wenn Gott uns dieses Herz herausnimmt und das neue Herz hineingibt. Nur da geschieht wesensmäßige Veränderung. Und wer, das ist dann die Konsequenz, wer seinen Bruder hasst, der kann nicht im Licht sein. Der ist immer noch in der Finsternis. Die Bruderliebe wächst also nicht aus einem zwanghaften Krampf heraus, sondern daraus, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Christen haben nicht einfach ein Gebot oder ein Gesetz zu halten, sondern sie wurden wesensmäßig verändert. Das Gebot ist lebendig in uns. Natürlich können wir dieser Liebe widerstehen. Wir können dem Heiligen Geist den nötigen Raum nicht geben. Das sagt die Schrift auch. Dämpft den Geist nicht. Wir können den Geist dämpfen. Wir können unser Ich wieder über alles stellen. Und so wird auch das Fleisch und Herz wieder verschüttet, vernarbt, hart, kalt. So muss es auch Jesus der Gemeinde, einer Gemeinde ins Entscheiden sagen. Wir sind eben keine Automaten geworden. Und so kann auch die Liebe in denen, die schon verändert sind, wesensmäßig verändert sind, erkalten. Aber lassen wir das nicht zu, und wenn wir es zugelassen haben, lassen wir doch unsere Herzen wieder aufbrechen. Pflegen wir die Liebe zu den Geschwistern. Und wie konkret das werden kann, wird uns Johannes dann auch noch weiter aufzeigen. Petrus sagt, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe. So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Die Liebe untereinander ist keine Sonderlehre des christlichen Glaubens. Die Liebe untereinander ist nicht eine Sonderlehre für bestimmte Gemeinden, die vielleicht besonders gefühlsbetont sind. Die Liebe untereinander ist eine Wirklichkeit, die in jeder Gemeinde zum Zuge kommen muss. Ja, noch viel mehr. Wenn wir Jesus Glauben schenken, dann ist die Liebe untereinander das Merkmal der Gemeinde Jesu. Denn daran sollen die Menschen erkennen, dass wir zu ihm gehören. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefährter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Wir beten. Vater, ich möchte dir danken für deine Liebe, die du uns gezeigt hast in deinem Sohn und du auch ganz handfest gezeigt hast, wie weit das Liebe gehen kann. Nämlich so weit, dass du dein eigenes hingegeben hast. Und du, Herr Jesus, hast durch dein Leben gezeigt, wie weit Liebe gehen kann. Indem du dich geopfert hast und verspotten ließest. Indem du in diese Welt kamst und dich ans Kreuz schlagen ließest um unserer Sünde willen. Und dein Motiv war klar und deutlich die Liebe zu uns. Und ich danke dir, dass wir einen Glauben haben, in dem die Liebe im Zentrum steht. Ich bin froh, dass wir eine Überzeugung haben, die von der Liebe geprägt ist und dass die Hauptsumme unserer Lehre eine echte Liebe untereinander ist. Und manchmal scheint es uns selber, dass wir weit davon weg sind. Aber wir wollen uns nicht einfach billig zurückziehen, sondern schenke, dass wir unsere Herzen öffnen zu dir. Und dass wir jetzt nicht Liebe erkrampfen, sondern die Liebe leben lernen, die du in uns hineingelegt hast. Und dass wir als Gemeinde uns immer mehr dadurch auszeichnen, dass wir Liebe untereinander haben. Danke dir, dass wir von deiner Liebe leben können.